Turned Around, der Podcast für Transformation und Turnaround Management mit Rüdiger Tibbe, Michael Hetzstück und wechselnden Gästen. Das war unser knackiges Intro und jetzt übernehmen wir mit einem knackigen Inhalt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Turned Around. Keine Woche vergeht ohne neue Schreckensmeldungen aus der deutschen Autoindustrie. Eine ganze Branche steckt knietief in der Restrukturierung und diesen schweren Weg geht sie auch noch in einem kompletten Nebel, was das Umfeld angeht. Markt, Politik, Regulierung, Technologie, alles ist im Fluss. Was für Restrukturierungstrends prägen aktuell die Autoindustrie? Was wird ausprobiert und was ist auserzählt? In dieser Folge von Turned Around tauchen wir ein in die aktuellen Krisenfälle aus der Autoindustrie. An meiner Seite ist wie immer mein Co-Host, der bekannte und sehr automobilerfahrene CEO Rüdiger Tibbe. Hallo Rüdiger.
Hallo Michael, hallo Herr Richter, hallo Herr Pluter. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Rüdiger hat schon verraten, wer noch mit dabei ist, denn wir zwei haben uns heute gleich doppelte sachkundige Unterstützung dazugeholt und eine Menge Erfahrung. Für unseren heutigen Podcast begrüße ich als Experten Michael Bluter und Bernd Richter, Restrukturierungs- und Insolvenzspezialisten der Kanzlei Bluter. Herzlich willkommen bei Turned Around.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Zu Beginn möchte ich all meinen drei Experten die gleiche Frage stellen und ich hätte gerne von jedem von Ihnen nur eine Antwort, ja oder nein. Meine Frage lautet: Hat sich die Lage in der deutschen Autoindustrie in den letzten 6 Monaten noch weiter zugespitzt?
Ja.
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 Okay, wir haben 3-mal ein Ja. Das überrascht mich nicht und das ist auch der Grund, warum wir diesen Podcast machen. Gehen wir mal ein bisschen tiefer rein. Rüdiger, du bekommst hier im Moment wahrscheinlich sehr viele Anfragen aus der Autoindustrie für Unterstützung bei Restrukturierung. Welchen Inhalt haben denn die dringendsten Anfragen aus der Branche, die als Hilferuf auf deinem Schreibtisch landen?
Bei uns ist halt auffallend, dass wir eigentlich immer aus dem Netzwerk gelebt haben in der Vergangenheit. Aber in den letzten, so seit Corona, 3-4 Jahren, ist eben der Trend doch dahingehend, dass die Unternehmen proaktiv, eigeninitiativ auf uns zukommen mit Themen, die sehr stark im finanzwirtschaftlichen Bereich liegen. Also stehen Refinanzierungen an, wo wir dann eben entsprechende Unterstützungen bieten. Wir haben sehr viele Themen im Topline-Restructuring, wie wir es nennen, und Claim-Management, also Verhandlungen mit OEMs über Preise, Verkaufspreise, Verhandlungen über die Anpassung und dann natürlich im Operations-Bereich die klassischen Themen Supply Chain, Einkauf und so weiter.
Herr Bluter, was sind so die heißesten Themen bei den Anfragen aus der Autoindustrie, die bei Ihnen auf dem Schreibtisch landen?
Gut, bei mir kommen die ja im Endstadium an, bei den Zulieferern. Und dann geht es einfach darum, gibt es neue Investoren, ja oder nein? Da hat man ungefähr ein halbes Jahr Zeit, jemanden zu finden. Und dann kümmern sich die OEMs schon um andere Lösungen, die sie mehr oder weniger schnell finden. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, wie abhängig sind die OEMs von dem Zulieferer und wie lange sind sie da noch abhängig von denen? Welchen Zeithorizont haben wir, um zu reagieren? Ein ganz wichtiges Thema ist natürlich, wenn dann ein Ende eingeläutet wird, wie motiviere ich die Mitarbeiter, wirklich bis zum letzten Tag noch zu produzieren? Ganz, ganz großes Problem. Das kann man schwer vorhersagen. Und wie müssen die OEMs diese Motivation unterstützen? Und wenn dann ganze Produktgruppen übertragen werden von einem Zulieferer zum anderen und die Konkurrenz ins Haus kommt, die Mitarbeiter sollen das Know-how an den Konkurrenten geben, da können Sie sich vorstellen, was da emotional in den Köpfen abläuft.
Das, glaube ich, wird ein sehr harter Tag heute für mich als Moderator, diese ganzen Stränge, die Sie jetzt hier reingeworfen haben, in den nächsten 30 bis 45 Minuten zusammenzubringen zu einem guten Podcast. Ich glaube, kompakt wird er auf jeden Fall. Das ist schon mal die Botschaft bis hierhin. Was wir noch nicht besprochen haben, ist das, was im politischen Umfeld passiert. Das ist ja auch extrem dynamisch im Moment. Herr Richter, die Karten werden gerade komplett neu gemischt. In Deutschland hat die Große Koalition die potenzielle neue Bundesregierung angekündigt, die finanziellen Anreize für den Kauf von E-Autos wieder zurückzubringen. Brüssel scheint das Verbrenner aus 2035 in Frage zu stellen und hat auch angekündigt, die strengen Vorgaben zur CO2-Reduktion zeitlich zu strecken. Die Frage, die ich mich stelle, angesichts dessen, was ich gerade eben gehört habe: Kann eine global tätige Industrie wie die deutsche Autoindustrie mit so einem Bündel an Herausforderungen, mit regionalen Fördermaßnahmen, wie sie jetzt diskutiert werden, wirklich gerettet oder zumindest stabilisiert werden?
Zunächst einmal muss man ja begrüßen, dass die Botschaft angekommen ist, dass die Automobilindustrie verlässliche Rahmendaten braucht, mehr Zeit braucht, auch für die Transformation. Verlässlichkeit ist das Stichwort Förderung der E-Mobilität. Dieser Strömungsabriss, den wir gesehen haben, dass diese über Nacht praktisch eingestellt worden ist, hat zu den bekannten Effekten geführt. Und nun kann der Verbraucher länger überlegen, ob er sich für die eine oder die andere Technologie entscheidet und nicht ratlos praktisch davor sitzt und sagt, mache ich das eine oder das andere und wenn ja, kriege ich einen finanziellen Anreiz. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Das ist natürlich nur der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Aber es ist erstmal die richtige Richtung und es bleibt abzuwarten, ob jetzt dadurch halt auch eine Anregung der Nachfrage wieder in Gang kommt. Denn das ist das, was fehlt, dass letztendlich der Verbraucher verunsichert gewesen ist und hier entsprechend jetzt bessere Entscheidungen treffen kann.
Dann geht es ja darum, angeschlagene Unternehmen jetzt so zu positionieren, dass sie noch in den Korridor reinkommen, um diesen Rückenwind, der vielleicht in einigen Quartalen einsetzt, noch mitnehmen zu können. Herr Richter, ist denn Ihrer Erfahrung nach bei den meisten Automobilunternehmen, bei denen Sie an Bord gehen, auf der Kosten- und Effizienzseite schon alles herausgeholt oder sehen Sie da immer noch Potenziale?
Ja, erstmal anknüpfen an das, was Herr Tibbe vorhin gesagt hat, dass natürlich viele Automobilzulieferer sich hilfesuchend an die OEMs wenden. Das wird ja erstmal grundsätzlich gehört. Die ganz wesentliche Frage, die dann seitens der OEMs immer vorab zu klären ist, subventioniere ich oder unterstütze ich hier einen ineffizienten Betrieb oder hat dieses Unternehmen alle Effizienzen, die denkbar sind, schon ausgereizt, bevor zahlt man eben auch nicht. Und diese Nachweise sind zeitaufwendig, die müssen dann gebracht werden. Meine Beobachtung zeigt aber, dass durch die Vertragsgestaltung mit den OEMs und den Zulieferern man ja ohnehin immer sich in einem, ich darf das mal so sprichwörtlich sagen, Schraubstock befindet, in dem man einerseits nur bedingt Preissteigerungen weitergeben kann und auf der anderen Seite Effizienzen, die vertraglich ja vorher vereinbart werden, auch in Form von Preisnachlässen wieder an den Auftraggeber zurückgeben muss. Also die Industrie, diese Branche ist ja geübt, einen permanenten Effizienzgewinn zu produzieren, weil er nämlich dazu letztendlich vertraglich verpflichtet ist. Deshalb sind auch die Möglichkeiten, weitere Effizienzsteigerungen durchzuführen, überschaubar und man steht oft mit dem Rücken an der Wand.
Rüdiger, welche operativen Wertsteigerungshebel habt ihr denn im Moment noch als Sanierungstruppe in eurem Werkzeugkasten, die, sagen wir, noch Effizienzgewinne bringen, die über das hinausgehen, was ohnehin an den OEM abgetreten werden muss?
Ich kann dem nur beistimmen, was Herr Richter gesagt hat. Ich kenne das ja von Kindesbeinen an sozusagen. Ich habe Lopez noch erlebt. Von daher ist die Automobilindustrie in einem Modus, der ja schon Jahrzehnte geht und daran ist man auch gewohnt. Gleichwohl muss ich feststellen, also da stimme ich nicht ganz überein, man findet schon immer wieder überraschenderweise dann Situationen vor, wo man eigentlich vermuten würde, das müsste doch entsprechend organisiert und strukturiert sein, ist es aber nicht, auch bei größeren Unternehmen. Also auch selbst da finden wir noch Potenziale, die man eben heben kann. Und wenn man das mal davon ausgeht, die Frage zurückkommt, was kann ich dann darüber hinaus noch heben, haben wir jetzt gerade in der letzten Woche eine große Anfrage von einem großen Zulieferer aus Kanada bekommen, wo wir jetzt tätig werden. Da geht es um das Thema Supply Chain, verbunden mit den Tariffs. Da haben wir uns eben Produkte angeschaut, die Grenzen mehrfach überschreiten, also USA, Kanada, Kanada, Mexiko, Mexiko, Kanada und wieder zurück in die USA. Diese Entflechtung, also diese Komplexität, die sich jetzt über die Jahre hinweg eingespielt hat, diese zu entflechten, da sind große Potenziale drin. Das Gleiche ist im Übrigen auch in der Produktkomplexität. Ich mache die Aussage oder ich stelle die These einfach mal auf. Aufgrund dieser starken Komplexität verstehen die OEMs beziehungsweise auch teilweise die Zulieferer, verstehen sie gar nicht mehr die Basics ihrer Prozesse, die dahinter stehen und dadurch kommt natürlich auch versteckt die Kosten. Und da muss man eben ran. Also Stichwort ist bei uns immer Komplexitätsreduzierung, einfach alles zurückführen auf den Ursprung und schauen, brauche ich das? Brauche ich diese erhöhte Spezifikation? Wir gehen ja sehr stark in das Engineering rein. Brauche ich wirklich diese hohe Spezifikation? Tut es nicht weniger? Brauche ich dieses Material oder kann ich alternative Materialien einsetzen und so weiter? Da steckt viel drin.
Wie sehen Sie das, Herr Richter, Herr Bluter? Würden Sie dem zustimmen oder ist es, wenn Sie kommen, aufgrund des Zeitdrucks schon zu spät, um solche Reformen anzugehen?
Ich denke, das wäre mein Punkt. Das, was Herr Tibbe anspricht, ist ohne Zweifel richtig und auch erstrebenswert. Das erfordert aber natürlich A, eine gewisse Analyse und B, sehr häufig auch Zeit in der Umsetzung. Und die Kunden, die sich an uns hilfesuchend wenden, vorinsolvenzlich, denen steht meistens das Wasser bis zum Halse. Und den Punkt, den ich gerne machen würde, sie haben auch Maßnahmen häufig identifiziert, die durchzuführen sind. Das kann was mit der Verkleinerung des Footprints zu tun haben, dass man Standorte schließen möchte, Mitarbeiter freisetzen möchte. Aber diese Maßnahmen kosten sehr häufig Geld und diese finanziellen Mittel stehen dann häufig nicht zur Verfügung. Das heißt also, obwohl Ideen für ein schlankeres Unternehmen vorhanden sind, scheitern sie sehr häufig an einem finanziellen Beitrag. Und dann kommt es eben zu diesem Ausloten zwischen Finanzierern, Eigenkapital und Kunden, hier einen Weg zu finden, außergerichtlich nach Möglichkeit. Und erst wenn das scheitert, dann muss man sich des Instrumentenkastens der Insolvenz bedienen, um dann entsprechend die Dinge durchzuführen, die außerhalb der Insolvenz nicht finanzierbar sind. Ich glaube, es ist kein Widerspruch. Man muss nur überlegen, wann kommt man. Wir sind häufig, wenn ich das mal so zeitlich einordnen darf, in einem Zeitfenster, dass die Insolvenz noch vielleicht 3 bis 6 Monate weg ist. Und dann zu prüfen, was geht hier noch? Das, was Herr Tibbe anspricht, würde ich zeitlich mindestens mal mit einem Jahr beziffern. Insofern greifen die Dinge dann auch ineinander, je nachdem, in welcher Krise wir sind. Strategiekrise, Erfolgskrise, Liquiditätskrise. Wir sind sehr häufig am unteren Ende der Liquiditätskrise tätig.
Es deckt sich ja mit dem, was Rüdiger eingangs gesagt hat, dass jetzt zuletzt in den letzten Jahren schon häufiger proaktive Anfragen von Unternehmen kommen. Deswegen sehe ich da einen gewissen Hoffnungsschimmer. Jetzt würde ich gerne aber mal auf die Kundenseite zu sprechen kommen, die Sie beide angesprochen haben, die OEMs. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, geht es meistens nicht in der Restrukturierung ohne eine Form von Entgegenkommen der OEMs. Jetzt haben die ganzen großen OEMs, aber auch die großen Zulieferer wie Conti, Bosch, Schaeffler und so weiter, dem Kapitalmarkt selber ehrgeizige Einsparungsziele und Effizienzziele angekündigt, die teilweise auch auf Verbesserungen der Einkaufskonditionen abspielen. Ist in diesem Umfeld denn überhaupt noch irgendeiner Form von Unterstützung zu erhoffen bei einer Automotive-Restrukturierung von Seiten der Kunden?
Also ich denke, die Margen, die den Zulieferern gelassen wird, reicht häufig nicht mehr aus, um langfristige Investitionen zu planen in neue Maschinen. Die brauchen dazu auch ein vernünftiges Umfeld in der Politik, Beispiel E-Auto. Da hat jetzt das eine Unternehmen zum Beispiel investiert in die entsprechenden Werkzeuge, um eine bestimmte Anzahl von E-Auto-Teile zu bauen. Und dann heißt es, wir setzen aber nur 10% oder sogar nur 5% von dem um. Aber die Maschinen sind geleast, das muss bezahlt werden. Und da ist es dann sehr schwierig zu sagen, wer trägt dann diesen Schaden? Vertraglich gesehen gibt es irgendwelche Klauseln, die davon irgendwann abhängig sind auf die Gesamtdauer. Aber das Risiko, dass unzuverlässige Rahmenbedingungen in der Politik durchschlagen, trägt dann nicht nur der OEM, sondern überwiegend dann auch in Abhängigkeit davon der Zulieferer. Wenn sie da falsch investiert haben oder so investiert haben, wie man damals dachte, dass die Zukunft gehen würde, also E-Auto-Umstellung 2035 und jetzt wird das verlängert hinten raus und sie haben aber schon die ganzen Investitionen getätigt, dann kann das sein, dass diese Investitionen in 5 Jahren, wenn es verlängert ist, schon nicht mehr sinnvoll waren.
Rüdiger, was siehst du im Moment am Markt? Sind OEMs bereit, Autozulieferer durch diese schwierige Phase ein Stück weit durchzubegleiten oder sie dabei zu unterstützen, zum Beispiel so ein Problem zu lösen, wie es Herr Bluter angesprochen hat, oder vielleicht auch kurzfristige, einfachere Lösungen, wo es einfach nur in Anführungszeichen darum geht, die Margen etwas nach oben zu bekommen, um ja die Rechnung bezahlen zu können? Ist da Flexibilität oder gehen die so knallhart vor, wie sie es dem Kapitalmarkt gegenüber versprochen haben?
Die Flexibilität war in den letzten Jahren vorhanden, aber ist stark zurückgegangen jetzt seit 3-4 Monaten. Es wird einfach härter, weil die OEMs natürlich selber Druck haben, selber transformieren müssen und da natürlich zuerst mal auf sich selbst schauen. Die Bereitschaft zu unterstützen hängt auch davon ab, das haben wir eingangs gesagt, Herr Bluter nannte das, inwieweit dieser Lieferant strategisch wichtig ist, vom Produktportfolio, vom Entwicklungspotenzial, also Produktentwicklungspotenzial und so weiter. Da hat man dann natürlich noch bessere Chancen. So ein Commodity-Supplier, den lässt man lieber fallen, als ihn noch zu unterstützen.
Herr Richter, was für Empfehlungen hätten Sie denn für unsere Hörer, wie man in solche Verhandlungen reingeht mit OEMs, wie man vielleicht den strategischen Wert klar herausarbeitet, wie man sich positioniert, um auf mehr Offenheit bezüglich Zugeständnissen zu stoßen?
Ich glaube, das ist sehr schwer zu beantworten, weil es dort keine Regel gibt. Herr Tibbe hat es gerade angesprochen. Der einzelne Zulieferer weiß ja in der Regel nicht, wie ersetzbar er tatsächlich ist. Und das herauszufinden, gibt es meines Erachtens nur einen Weg, nämlich möglichst schnell, möglichst direkt mit seinem Kunden die ernste Situation zu besprechen, gut vorbereitet in das hineinzugehen, was man benötigt, um die Insolvenz zu vermeiden. Und dann entwickelt sich in der Regel ein Dialog, der entweder sich durch eine schnelle Lösungsorientierung auszeichnet, indem man nämlich, sagen wir mal, relativ hemdsärmlich die notwendige Hilfe bereitstellt. Oder es entwickelt sich ein administratives Ping-Pong-Spiel, was jetzt nicht nur darauf ausgerichtet ist, Zeit zu gewinnen und dass dann möglicherweise der OEM auch Alternativen prüft, um dann diesen Zulieferer dann am Ende des Tages doch fallen zu lassen. Ich glaube, beide Variationen gibt es und deshalb ist es, glaube ich, ganz entscheidend, sich selbst auch als Zulieferer hier klare Zeitfenster zu setzen. Entweder man bekommt das in einem überschaubaren Zeitrahmen hin oder es gelingt nicht. Wir haben Situationen gesehen, wo man über 1,5 Jahre den Kunden gerungen hat. Und das ist ein Spielen auf Zeit und das muss man dann auch als solches auch erkennen und dann sagen, gut, wenn das nicht möglich ist, dann muss ich einen anderen Weg gehen. Ich glaube, Klarheit hilft hier auf beiden Seiten. Man darf nicht erwarten, dass das in der Stunde 1 klar wird, sondern da muss man sich vorsichtig herantasten und dann die notwendigen Konsequenzen ziehen.
Rüdiger, du bist ein Freund einer sehr offensiven Kommunikations- und Verhandlungsstrategie, auch aus der Krise heraus gegenüber den Abnehmern, auch was Preiszugeständnisse, Anpassung von Abrufen und sowas angeht. Bin ich da richtig?
Ich würde es mal lieber so nennen, ich bin sehr klar. Ich bin eine Mischung aus Westfalen und Bayern und das sind die von der übelsten Sorte, in was Klarheit und Direktheit angeht. Also von daher, ja, also sehr, sehr klar und das finde ich ist auch richtig. Und was eben noch dazu kommt, auch ganz gerne ergänzen wollte bei Herrn, zu Herrn Richters Ausführungen, das Management ist ja oft verfangen in der eigenen Situation. Und man sagt, ja, das sind die zum einen mal die eingetretenen Pfade und man hat das Prinzip Hoffnung, ja, das kann doch gar nicht sein. Ich höre oft, der OEM lässt uns niemals fallen und so weiter. Also von daher ist es schon sehr wichtig, was Herr Richter sagte, dass man eben auch intern klar und direkt kommuniziert. Und das machen wir eben auch, dass man eben klare Ziele setzt. Und wenn man feststellt, der OEM spielt auf Zeit, dann muss man eben auch selber entsprechende Gegensteuerungsmaßnahmen einleiten. Aber absolut am weitesten kommt man eben mit dieser Direktheit, Klarheit, Transparenz, ganz wichtig. Das ist auch ein wichtiger Punkt, wo ich mich oft frage, zeigt mal eure Kostenstruktur her. Ja, welche Kostenstruktur? Dann haben die schon was, was man Kalkulationen nennen kann, aber damit kann man nicht zum Kunden laufen. Also dann muss man erstmal da nochmal hinterfragen, wie habt ihr was, mit welchen Zeiten, mit welchen Prozessen kalkuliert? Ist das überhaupt noch wettbewerbsfähig? Weil ich kann nicht mit der Kalkulation zum Kunden hingehen, mit einer Preisforderung, wenn die Kalkulation nicht marktgerecht, nicht zeitgemäß ist. Ja, das geht nicht. Also da muss ich zumindest mal den aktuellen Standard mit einpreisen. Der OEM will seine eigene Kalkulation gespiegelt sehen und sich auf der Basis dann unterhalten. Damit kann ich dann hingehen und sagen, okay, hier habt ihr recht, hier haben wir recht, finden wir da irgendwie einen Mittelweg.
Was kann man denn als Zugeständnissen anbieten, dass man nicht nur als Bittsteller oder Forderer auftritt, sondern sagt, wenn ihr mir heute entgegenkommt, dann könnt ihr mittelfristig dies, das, jenes von uns zusätzlich bekommen oder erwarten. Gibt es da Optionen für angeschlagene Autozulieferer im Moment?
Ja, es gibt natürlich immer Optionen, wobei jetzt kommt auch wieder auf die Engineering Power des Zulieferers an. Wie stark ist er in der Entwicklung? Wie stark abhängig ist der OEM und welche Alternativen hat er am Markt? Und dann kann man eben basierend darauf eben entsprechende Zugeständnisse machen. Ja, also Beispiel ist jetzt schwierig, aber ich sage mal, hier gibt es verschiedene Möglichkeiten im Entwicklungsbereich. Und was man niemals aussetzen kann, ist die Forderung nach jährlichen Savings und so weiter. Das ist ja ein permanenter Begleiter, das ist sowieso immer mit dabei.
Herr Bluter, Ihre Kanzlei gehört ja zu den wichtigsten Playern im Bereich der insolvenznahen Restrukturierung. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass bei den Kunden und Lieferanten eines Unternehmens etwas mehr Beweglichkeit entsteht, wenn dieses hässliche I-Wort in den Raum gestellt wird. Und das steht ja immer ein bisschen mit im Raum, wenn Experten wie Sie mit an Bord kommen. Ist das korrekt, dass durch das Insolvenzszenario etwas mehr Beweglichkeit auf Seiten der Kunden und Lieferanten entsteht?
Das kommt darauf an, wie abhängig die davon sind. Erschreckend tut die das nicht mehr, weil die das handeln können. Und wenn ich so betrachte, wie die auch mit Verwaltern umgehen in der Insolvenz und was die fordern und wie das eigentlich auch schon, welches Know-how da bereits vorhanden ist, da muss ich sagen, damit zu erschrecken, da braucht man nicht drauf setzen, denn die sagen sich ganz klar, das ist der Übergang für einen neuen Investor, haben meistens schon im Hintergrund welche ausgespäht, wenn welche in Frage kämen. Und wenn nicht, dann sehen die halt zu, dass ein anderer das macht. Im Augenblick sehe ich eher, dass die sagen, der Markt muss bereinigt werden. Es müssen welche den Markt verlassen und haben im Hintergrund schon Gedanken, wer das ist. Und dann brauche ich ja, wenn ich so jemanden habe, nicht mehr mit dem Schreckensszenario kommen, sondern sagen, das ist halt dann der, meistens haben sie schon vorher geahnt.
Haben die großen Zulieferer und OEMs in ihren War Rooms ihre Supply Chain, ihre Zulieferer wirklich so gut im Blick, wie es aus ihren Worten hervorgeht, dass sie genau wissen, wer ist kritisch, wer ist in welchem wirtschaftlichen Zustand, wen könnte ich möglicherweise in eine andere Partnerschaft überführen als Kunde? Sind die so professionell oder ist das Chaos zu groß, um alles im Blick zu behalten?
Ich würde das nicht Chaos nennen. Ich würde sagen, es ist ein strukturiertes Nebeneinander der involvierten Bereiche. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Hinweis ist, dass die Zulieferer, die hier Hilfe suchen, sich an den Kunden wenden, dafür sorgen, dass der Risikobereich der jeweiligen Häuser frühzeitig eingeschaltet wird. Die reinen Einkaufsorganisationen haben ihre eigene Agenda, auch ihre eigene Incentivierung. Und die muss jetzt nicht restrukturierungsaffin sein, um das mal vorsichtig auszudrücken. Wir stellen fest, dass in dem Moment, wo die Risikoabteilungen der OEMs eingeschaltet werden, sich das Maß an Professionalität und auch die Ernsthaftigkeit deutlich zunimmt. Und deshalb ist das auch eine Empfehlung, hier zu prüfen, ob es nicht sinnvoll ist, zu einem sehr frühen Zeitpunkt das zu tun. Denn dann kommt ganz sicher in Gang, dass nämlich miteinander innerhalb der Häuser gesprochen wird und eine Positionierung erfolgt. Alles andere verliert man meines Erachtens sehr viel Zeit. Und wir haben auch sehr gute Erfahrungen damit gemacht, die Risikobereiche dann in solchen außergerichtlichen Sanierungssituationen anzusprechen. Das wird mit Wohlwollen gesehen. Und dann kommt auch die Geschwindigkeit zustande, die man braucht, um auch Entscheidungen zu treffen.
Eine Insolvenz muss ja nicht immer das Ende bedeuten, es kann ja auch eine Lösung sein, gerade für so eine festgefahrene Situation, in der viele Autozulieferer jetzt stecken oder in so eine Abwärtsspirale. Was für Möglichkeiten ganz konkret bietet denn eine Insolvenz, um zum Beispiel auf der Kostenseite, auf der Kapazitätsseite eine Neuaufstellung anzugehen? Wie sehen Sie da die Upside-Potenziale eines Insolvenzverfahrens, Herr Bluter, für eine Restrukturierung?
Also steht im Vordergrund natürlich Fresh Money. Wer bringt da weiter Geld ein? Und das meistens wird dann ein neuer Investor oder Teilinvestor Spiel gebracht werden, wo man sagt, dass ohne neue Köpfe, dass die belastet sind, das Unternehmen verlassen und ein neuer Wind kommt, aber auch neues Geld kommt. Und das sind wir bereits in dem Bereich, dass man auch die Banken mit einbeziehen muss. Und da gibt es natürlich die Rivalitäten auch zwischen Bankenkonsortien und den OEMs, die sehr darauf aufpassen, dass nicht der eine durch das Engagement des anderen zu großen Nutzen hat.
Jede Insolvenz braucht aber auch eine Fortführungsperspektive, eine Möglichkeit, eine Investorenlösung zu finden. In der Automotive-Industrie muss es doch im Moment brutal schwierig sein, eine Perspektive zu entwickeln, wer als potenzieller Investor oder Käufer einen insolventen Autozulieferer gerade im Tier-3-Bereich übernehmen soll. Oder ist da im Moment tatsächlich ein einigermaßen aufnahmefähiger M&A-Markt vorhanden?
Nein, der Markt ist eigentlich zusammengebrochen. Es ist sehr, sehr schwer, Investoren zu bekommen. Und das ist vor allem sehr schwer, Investoren zu bekommen, die allen OEMs gleichzeitig passen. Mal passt dem einen nicht, mal dem anderen nicht. Mal passt dem anderen nicht, weil dem einen das andere nicht gepasst hat. Also es geht dort sehr, sehr dynamisch zu, würde ich es mal ganz neutral formulieren. Und gut, wie gehen wir damit um? Wir müssen uns darauf einrichten, dann eben irgendwo eine Deadline zu haben, dass wir fortführen, solange es irgendwie möglich ist. Und dann, wenn es nicht geht, müssen wir eben sagen, jetzt geht das nicht mehr. Und dann ist das der Punkt, in dem wir auch den Mitarbeitern erklären müssen, ja, und dann ist das Ende, mit der Folge, dass die Gefahr besteht, dass sehr vieles auseinanderbricht und man das Ende so genau gar nicht bestimmen kann, wenn man es nicht mit Geld richten kann.
Rüdiger, du hast da im letzten Jahr ja auch deine Erfahrung gesammelt. Ich weiß nicht, ob ich es hier erwähnen darf. Du hast ja selbst mit befreundeten Investoren dir ein paar M&A-Targets im letzten Jahr angeschaut. Punkto Übernahme aus dem Automobilzuliefererbereich. Und wenn ich es aber richtig erinnere, seid ihr nicht zum Abschluss gekommen. Lag das auch an den OEMs oder was waren die Gründe, warum ihr als Investor da nicht einsteigen konntet oder wolltet?
In dem Fall, wo wir am weitesten waren, war es tatsächlich so, dass wir tiefe Gespräche mit den OEMs hatten. Finanzierung und sowas ist alles, stand alles. Und wir haben auch dadurch, dass wir eben breit auftreten, sprich also die finanzwirtschaftliche Restrukturierung machen können und die operative Restrukturierung ebenfalls mit anbieten, hatten wir eigentlich gute Voraussetzungen, sind aber dann letztendlich an einem OEM gescheitert. Also wir hatten überall ein Häkchen dahinter und haben dann gedacht, bei dem Lieferanten, mit dem wir zuletzt gesprochen haben, weil wir gedacht haben, der hatte auch am wenigsten Stakes drin und war eigentlich für uns, so wie man in Bayern sagt, der Gmade Wiesen. Und da ist es halt leider dann in die konträre andere Richtung gelaufen. Die waren überhaupt nicht bereit mitzugehen, weil natürlich war das verbunden mit entsprechenden Verkaufspreisanpassungen, weil ohne ging es halt einfach nicht in dem Fall. Alle anderen sind mitgezogen, leider diese eine nicht. Und dann war das Thema für uns nicht mehr interessant und wir sind dann zurückgetreten.
Sind die Finanzierer auch beansprucht worden?
Da waren keine Banken beteiligt.
Das klingt nach einem Fest für Spieltheoretiker, ein klassisches Gefangenendilemma. 3-4 Major Stakeholder, die miteinander im Clinch liegen und alle an einem Strang ziehen müssen und nicht wissen, was der andere macht. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, das aufzulösen? Herr Bluter, Herr Richter, irgendwelche Best Practices aus Ihrer Sicht, wie man dann doch die widerstrebenden Interessen der einzelnen OEMs, die widerstrebenden Stakes, die sie in the game haben, zusammenbringt, um irgendwie doch noch eine Fortführungslösung zu zimmern?
Das ist eine permanente Pendeldiplomatie. Sprechen, sprechen, sprechen. Manchmal klappt's, aber nicht immer. Denn das Problem ist ja auch, dass die aus kartellrechtlichen Gründen sich nicht offiziell alle an einen Tisch setzen können. Die brauchen also schon auch die Moderation. Das ist auch wiederum die Chance. Aber bei diesen ganzen Projekten gehören auch immer die Finanzierer mit dazu. Und die gönnen unter Umständen den OEMs auch nicht den Erfolg und andersrum. Das ist also eine weitere Gruppe, die nicht immer im Einklang mitwirken möchte.
Jetzt hat sich in den letzten Monaten oder letzten Quartalen ja ein Lösungsweg so ein bisschen als populär herausgeprägt. Das ist die Last-Man-Standing-Strategie, dass man im gegenseitigen Nutzen versucht, aus vielleicht einem oder mehreren angeschlagenen Zulieferern einen Last-Man-Standing zu zimmern, der stabile Lieferzusagen gegenüber der Industrie machen kann, dafür auskömmliche Margen bekommt, auch weil er natürlich Kostensynergien heben kann und man produziert das mit der Perspektive von 15 oder 15 Jahren dann aus. Ist es was, was Ihnen, Herr Richter, im Moment häufig begegnet, als zumindest Option, die auf dem Tisch liegt in der Sanierung?
Ja, dieser Gedanke, ich sag mal, geistert ja schon seit einigen Jahren, also mit Beginn der Transformationsdebatte durch die Szene. Und es gab ja auch verschiedene Ansätze, solche Last-Manning-Strukturen auch zu finanzieren. Ein Aspekt, der neben dem Thema Überkapazitäten, Absatzschwäche etc. ja noch hinzukommt, ist ja auch eine gewisse Zurückhaltung in der Finanzierung alter Technologien, also Verbrennertechnologie. Und darüber reden wir jetzt ja, wenn wir über Last-Man-Standing sprechen. Das heißt also, es ist auch gar nicht so einfach, die erforderlichen EK- und FK-Mittel für solche Strukturen zu schaffen. Und es gibt ja auch keine offizielle Liste, wer sich als solcher entsprechend hier anbietet. Das, was Herr Bluter gerade gesagt hat, dass es eben auch keine Abstimmung unter den einzelnen Kunden gibt, wer denn in den verschiedenen Commodities sich als Last Man Standing hier anbietet. Das sind ja bestenfalls inoffiziell Gerüchte. Und genau den zu finden, der dann eine solche Strategie fährt, ist außerordentlich schwierig. Ich glaube, das, was vielmehr gelingen muss, ist, dass diejenigen, die heute unter diesem Nachfrage-Dilemma leiden, tatsächlich, und das gehört ja leider auch zur Wahrheit hinzu, überlegen, ob sie nicht mit ihrer Technologie sich einem neuen Sektor zuwenden. Wir sind ja sehr, sehr stark Motoren und auch das Thema Karosserie, das Thema Verteidigungsfähigkeit. Es gibt ja erste Beispiele, wo man solche Betriebe jetzt auf Wehrtechnik umgerüstet hat. Das sind hier ganz neue Aspekte, die kommen können und auch zu einem Retten von Unternehmen beitragen können, indem sie nämlich mit den Technologien, die sie beherrschen, neue Produkte in einem ganz anderen Feld einstellen. Das Thema Last Man Standing halte ich nur für bedingt belastbar. Ich bin selbst ein großer Fan davon, um das auch deutlich zu sagen. Allein die Praxis hat gezeigt, dass es noch keine wirklichen Erfolgsrezepte gibt.
Und jetzt kommt zu allem Übel auch noch der von Donald Trump entfesselte Zollkrieg in Nordamerika hinzu, der wahrscheinlich bald auch auf Europa überschwappen wird. Rüdiger, du warst gerade mehrere Wochen in Nordamerika, hast es angedeutet, um genau schon die ersten Lösungen für diese Zollthematik zu besprechen, wo innerhalb von Nordamerika, von Kanada, USA, Mexiko die Waren hin und her fließen und am Ende dann zusammengebaut werden. Was kommt da aus Washington noch an zusätzlichen Schmerzen auf die Industrie zu in den nächsten Monaten?
Ich meine, Trump hat ja klipp und klar gesagt, er möchte, dass alle deutschen OEMs amerikanische OEMs werden. Und er wird alles dafür tun in diesen 4 Jahren, um das zu bewerkstelligen und umzusetzen. Und man sieht ja auch schon die ersten Tendenzen bei Zulieferern, OEMs ja genauso. Wie weit es dann geht, muss man sehen. Aber hier baut sich ein sehr großer Druck auf und hier ist einfach die Politik gefragt. Hier kann das einzelne Unternehmen nichts mehr machen.
Wie sieht's aus mit Relocation-Strategien, dass man jetzt das Produktionsnetzwerk oder Lieferantennetzwerk regional neu macht? A, wie lange würde das dauern? B, wäre das überhaupt finanzierbar, dass jetzt neue Fabriken gebaut werden, auf Basis der eh schon schwachen Bilanzen, die in der Branche dominieren?
Also aus meiner Sicht ist das kurzfristig ohnehin nicht schnell umsetzbar. Was man angehen kann, ist eben diese Supply Chain, ja, Komplexitätsentfeinerung. dass man einfach sagt, wo kann ich hier die Komplexität rausnehmen, wo kann ich vielleicht doch mehr local kaufen und anstatt es durch die Weltgeschichte zu schicken. Das muss man sich halt anschauen und dann die Kosten dagegen halten. Da sehe ich auf jeden Fall Potenzial, kurzfristig. Langfristig fehlt es natürlich an der politischen Verlässlichkeit, ja. Warum soll jetzt hier ein Nicht-US-Unternehmen in USA investieren und in 4 Wochen kommt es zum politischen Wechsel? Die nächste Administration sagt, wir wollen es genau andersrum. Also das ist halt schwierig. Von daher, glaube ich, muss jetzt die Politik ansetzen und einfach jetzt Lösungen also versuchen zu finden. Und auch die Unternehmen müssen sich nicht auf die Politik, sondern dann auf die Märkte konzentrieren und einfach dann entscheiden, sind diese Märkte für uns interessant oder nicht und dann eben entsprechend reagieren. Aber es ist natürlich ein extrem schwieriges Umfeld gerade. Und wenn man hier in der Rolle eines CEO oder Topmanagers eines großen oder Zulieferers steckt überhaupt, dann ist es eine Riesenverantwortung. Und die Möglichkeit, hier eine Fehlentscheidung zu treffen, ist sehr hoch.
Herr Richter hat auch den Kopf geschüttelt und dir damit zugestimmt, was die Lösbarkeit angeht. Ich würde aber mal dagegen halten, ganz dreist. Und ich stelle mal die Frage, es gibt ja nicht wirklich Hersteller in USA, die hinter der Zollschranke sitzen und komplett autark sind und nichts importieren aus Mexiko, Kanada oder Europa, Teile oder gesamte Produkte. Kann man nicht einfach sagen, wir sitzen die Zollschranken in dem Sinne aus, dass die Industrie die Zölle einfach 1:1 an den US-Konsumenten weitergibt, damit ihre Margen hält mehr oder weniger und die Zeche zahlen halt die Jungs und Mädels, die Trump gewählt haben?
Kann ich mir nicht vorstellen. Also wenn man den US-Markt kennt, ich habe dort gelebt, glaubt in dem Markt schon beurteilen zu können, bin ja auch des Öfteren dort. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass der Normal Average Guy sagt, ich will unbedingt meinen BMW, dann zahle ich halt die Zölle.
Ja, aber die Chryslers, Fiats und so weiter sind ja nicht billiger, weil die auch aus dem Ausland kommen oder zumindest große Teile aus Mexiko und so weiter importieren.
Ja gut, aber es gibt halt schon noch Produkte, die in den USA gefertigt werden. Ja. Pickups und so weiter, das ist schon noch relativ viel Local Content. Also es wird sicherlich in die Richtung gehen, dass dann auch die OEMs in ihrem Verkauf entsprechende Strategien entwickeln und sagen, hier, das ist ein Local Content Car und das ist einer mit Tariffs. Und da wird der Kunde dann sagen, dann nehme ich lieber den Local Content.
Also vielleicht darf ich ganz kurz ergänzen. Ich glaube, dass wir ja in gewisser Weise schon eine Gegenbewegung sehen. Herr Trump hat ja übers Wochenende schon eine Rezession als notwendigen Preis seiner America First Politik nicht ausgeschlossen, weil nämlich noch sensibler als der Verbraucher ja die Kapitalmärkte letztendlich reagieren. Also ich würde ausdrücklich vor einem Aktionismus jetzt hier warnen, indem man versucht, so auf ein Moving Target zu reagieren. Ich glaube, das muss sich jetzt ein Stück weit ausschwitzen, was die negativen Folgen einer solchen erratischen Zollpolitik sind. Man kann nur hoffen, dass die betreffenden Unternehmen resilient genug sind. Letztendlich, das ist ja das Gute am Kapitalismus, entscheiden nachher auch Kapitalflüsse über die Richtigkeit oder Unrichtigkeit solcher Entscheidungen. Ich rate hier zu einer gewissen Gelassenheit. Es ist jetzt, wie es ist. Und wie gesagt, man kann es auch kurzfristig gar nicht ändern. Wir sollten eher da uns darauf konzentrieren, wie wir halt die Wettbewerbsfähigkeit jetzt mal bezogen auf das, was wir beeinflussen können, verbessern können. Das alles andere ist eh nicht in unserer Hand. Und deshalb finde ich auch solche Ansätze, Herr Tibbe, zu schauen, was geht in der Komplexitätsreduzierung mal kurz- und mittelfristig genau richtig. Aber ich warne vor Aktionismus. Ich glaube, Gelassenheit, eine gewisse Gelassenheit ist jetzt hier das Gebot der Stunde.
Teilen das auch die anderen Stakeholder in den aktuellen Restrukturierungsprozessen, die Finanzierer, die OEMs, oder spielt dieses Thema Zollkonflikt als Damoklesschwert tatsächlich schon eine Rolle im Sinne von, dass es eine Einigung noch schwieriger macht, als das vor ein paar Wochen der Fall war?
Ich glaube, wir sind nicht nah genug dran, um jetzt tatsächlich die strategische Diskussion, die sich auf den Vorstandsetagen der relevanten Player hier abspielen, repräsentativ abzubilden. Aber nochmal, ich glaube, das Top-Management dieser relevanten Unternehmen unterscheidet sehr wohl zwischen den Dingen, die man selbst beeinflussen kann und wo man halt jetzt an der Seitenlinie steht. Und nochmal, ich glaube, dass wir innerhalb des nächsten halben Jahres auch eine klare Tendenz irgendwie ablesen können. Ich persönlich gehe davon aus, dass sich diese Art von erratischer Wirtschaftspolitik nicht durchhalten lässt, weil die Kapitalmärkte dafür viel zu sensibel sind. Wir sehen es ja, der Kapitalfluss ist umgelenkt momentan auf Europa. als sogenannten Hafen der Stabilität und klaren Verhältnisse. Und darauf wird auch eine US-Administration reagieren. Und ich hoffe, das tut es dann auch in unserem Sinne, weil ich glaube, auch zu der arbeitsteiligen Wirtschaftsordnung, globalen Wirtschaftsordnung, gibt es auch kurzfristig überhaupt keine Alternativen. Das lässt sich ja nicht alles entstricken, was über Jahrzehnte hier gewachsen ist. Ich plädiere für Gelassenheit und sich darauf zu konzentrieren, was man hier lokal ändern kann. Alles andere ist, glaube ich, ein Kampf gegen Windmühlen.
Ich hoffe, dass dieser Hauch von Optimismus sich als gerechtfertigt erweist in den nächsten paar Monaten. Ich glaube, selten hat das Wort Polykrise so gut gepasst wie das, über das wir jetzt hier sprechen. Das sind ja wirklich verschiedenste Störfaktoren, die auf eine Restrukturierung im Automobilbereich einwirken. Und mein Gefühl ist, sie werden immer schlimmer. Aber umso wichtiger ist es, sich dieser Aufgabe zu stellen und sie zu erledigen. Beenden möchte ich dieses Gespräch mit einem Ausblick. Und dafür habe ich wieder eine Frage für Sie alle drei vorbereitet. Und sie lautet, wenn wir die aktuelle Größe der Automobilindustrie in Deutschland mit 100 ansetzen, wie viel Prozent davon werden im Jahr 2035 in Deutschland noch übrig sein? Herr Richter?
50.
Und Herr Bluter?
80.
Wir haben zweimal 80.
Haben wir gewonnen, Herr Bluter.
Zweimal 80, einmal 50. Herr Richter ist am pessimistischsten, aber was ich zur Kenntnis nehme ist, keine Zahl ist nur annähernd an der 100 dran. Und das ist, glaube ich, auch was, was uns allen zu denken geben dürfte. Ein wichtiges Gespräch, kein einfaches Gespräch, aber ich danke Ihnen, dass Sie sich dazu die Zeit genommen haben und die ein oder andere Handlungsempfehlung doch dabei rausgekommen ist. Danke, Herr Bluter, Herr Richter und Rüdiger.
Sehr gern.
Also eine enorm schwierige Aufgabe, der sich die Industrie stellen muss, aber sie muss so gut es geht gelöst werden. Meinen drei Podcast-Gästen von heute und allen von Ihnen, die an der Lösung mitarbeiten, wünsche ich ein gutes Händchen, kluge Entscheidungen und das nötige Durchhaltevermögen. Das war die neueste Folge unseres Podcasts. Danke für Ihre Zeit und machen Sie es gut. Turned around, aus. Initiator Rüdiger Tippe, Ex-Alliance Management Partners. Moderation und Host Michael Hetzstück, Aurora Stories. Und unser Titelsong ist Separate Ways von Journey.